Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wir beginnen heute mal mit zwei unterschiedlichen Szenarien. Montagmorgen, 7.30 Uhr. Eine junge Frau ist am Weg zur Arbeit. Ihr Magen zieht sich irgendwie zusammen, nicht wegen der Arbeit an sich, nicht wegen des Projekts, das auf sie wartet, sondern wegen des Blickes, der sie wohl wieder von ihrer Chefin erwartet. Und dann das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Selber morgen, wieder eine junge Frau am Weg zur Arbeit. Sie hört Musik, sie freut sich, ihre Kollegen wiederzusehen und sie ist schon gespannt, was ihre Chefin zum Projekt sagen wird, an dem sie letzte Woche gearbeitet hat. Was da jetzt genau den Unterschied macht, wie Führungskräfte zur Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und damit gleichzeitig zum Erfolg des Unternehmens beitragen können und warum gesund geführt halb gewonnen ist, darüber sprechen wir heute mit Regina Nicham. Sie ist Arbeits- und Organisationspsychologin und leitet den Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie bei IBG. IBG steht für Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement. Liebe Regina, ich freue mich sehr, dass du von Wien nach Linz zu uns gekommen bist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf heute.
Jetzt wollen wir dich zuerst mal ein bisschen kennenlernen. Mhm. Ich habe dir ein paar so ganz kurze Fragen, Wordrap-Fragen mitgebracht.
Der Health Check.
Mein erster Gedanke am Morgen.
Ich freue mich auf meine Sporteinheit.
Oh wow, die machst du jeden
ich
Morgen?
Mache jeden Tag fast jeden Tag in der Früh gehe ich zum CrossFit und das ist so der erste, eigentlich fast der erste Gedanke. So schön, dass ich damit starten darf.
Diese kleine Gewohnheit hat mein Leben nachhaltig verbessert. Wahrscheinlich genau die, oder?
Ja, dass ich es auch umgestellt habe von Abend auf Morgen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt habe ich einfach mehr vom Tag, mehr vom Abend, kann soziale Dinge irgendwie besser integrieren. Und das hat schon, also diese Umstellung vor ein paar Jahren, die hat doch viel gebracht, diese zeitliche Umstellung.
Stehst du es deshalb früher auf?
Ich bin prinzipiell ein Morgenmensch, deswegen fällt es mir nicht so schwer. Es war schon eine Umstellung, aber ich stehe natürlich früher auf. Was ein bisschen der Nachteil ist, dass man am Abend natürlich auch dann früher müde ist, aber nichtsdestotrotz ist es einfach, es fühlt sich für mich besser an. Also ich habe das Gefühl, ich habe mehr vom Tag, wenn ich so mache.
Das mache ich, wenn ich merke, dass ich schlecht gelaunt bin.
Ich schaue mir gern lustige Videos oder Witze an. Ich habe so auf dem Handy wie so einen digitalen Notfallkoffer, wo ich so witzige Ausschnitte habe, wo ich weiß, wenn ich die lese oder mir anschaue oder durchschaue, dann muss ich automatisch irgendwie lachen. Also das hilft mir schon sehr.
Mein Lieblingshack für guten Schlaf?
Dass ich es schaffe, nicht auf der Couch einzuschlafen, sondern diesen Zeitpunkt mitnehmen, dass ich wirklich dann gleich ins Bett gehe. Das wäre so das Beste. Es gelingt mir nicht immer, aber da weiß ich, da schlafe ich einfach dann wirklich besser.
Wenn ich Gesundheitsministerin wäre, würde ich das sofort ändern.
Ja, ich würde, glaube ich, wirklich mehr Ressourcen und Stunden für Therapiestunden, also für psychologische Beratung. Also da merken wir, dass wir wirklich immer wieder an die Grenzen kommen. Also dass wir was ganz, finde ich, ein wichtiger Punkt ist, da mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Regina, stell dir mal vor, du könntest unsichtbar sein und einen Tag lang in einem Unternehmen verbringen und dort beobachten, wie dort wirklich geführt wird. Woran würdest du nach 8 Stunden erkennen, hier werden Menschen wohl irgendwann krank oder hier bleiben sie gesund?
Ich glaube, man erkennt das gut, so wie einerseits auch wie so das Soziale, das Miteinander ist. Also wird da geplaudert, wird gelacht, wird ein bisschen getratscht sozusagen, wird Pause gemacht. Und auch wenn ich unsichtbar wäre, dann könnte ich so ein bisschen lauschen, was gesprochen wird, also auch worüber gesprochen wird, wird mehr über die Sorgen, Belastungen gesprochen oder einfach vielleicht Privates, eben lustige Anekdoten, auch vielleicht Dinge, die gut gelaufen sind. Also das wäre so das das Optimum, dass man auch hört, so dass die Leute sich so Erfolgsgeschichten erzählen. Also das wäre sicher ein Punkt, wo man es so beobachten könnte. Und natürlich auch, wie die Arbeitshaltung ist, also wie die Leute oder die Mitarbeiterinnen auch durchs Büro gehen, wie sie sitzen, in welcher Körperhaltung, ne? Also da auch irgendwas, wo man irgendwie schön beobachten kann, wie viel Druck vielleicht auch lastet. Ja, und natürlich, wenn man so lauschen kann, wenn man unsichtbar ist, wie werden Gespräche geführt zwischen Führungskräften und Mitarbeiterinnen oder wie weit ist die Führungskraft auch präsent und sichtbar, ne? Also ist die irgendwie so mittendrin, ist die greifbar? Ja, das wären vielleicht so die ersten Eindrücke, wenn man so durchgeht.
Meistens ist es aber so, dass du nicht unsichtbar genau. dort sein kannst, sondern dass die Menschen zu dir kommen. Wenn Führungskräfte zu dir oder zu euch kommen, was sind denn da so oder was ist denn so der Satz, den ihr da am öftesten hört?
Ja, es ist vielleicht weniger so ein Satz, aber es geht schon ganz oft auch bei den Führungskräften um dieses Thema Selbstmanagement und Zeitdruck und Belastung. Gefolgt von herausfordernden Mitarbeiterinnen-Situationen. Also so, dass oft auch die Führungskräfte merken, Mitarbeiterinnen geht's vielleicht auch nicht mehr gut oder da gibt's Belastungen oder Konflikte. Das ist auch was so gefolgt wird, Kommunikation, Konflikte. Also das ist was am meisten, aber vor allem so wirklich dieses Belastungsthema, so selber sehr unter Druck zu sein, genau, zu merken, man kann dann vielleicht auch seine Führungsaufgaben nicht mehr so erledigen, wie man das auch gerne möchte. Ja.
Was passiert dann als Erste? Was kann da der erste Schritt sein? Wo helft ihr da?
Naja, dass man sich einmal anschaut oder gemeinsam in der Beratung überlegt, okay, woher, also was macht Druck, was macht Belastung? Also es ist immer so ein großes Wort, ne, dass man versucht, das wirklich mal zu konkretisieren, woran merke ich das, beziehungsweise woraus setzt sich das zusammen und auch einmal so ein bisschen einen Überblick sich selber verschafft, was habe ich denn alles zu tun, das heißt, mit wie vielen Aufgaben bin ich denn da vielleicht auch konfrontiert. Also ein bisschen so Realitätscheck, Konkretisierung und auch zu schauen, was erlebt die Person oder die Führungskraft dann wirklich selber als belastend, weil das ja ganz unterschiedlich ist von Person zu Person, ne? Also dass man wirklich versteht, worum es da geht. Um dann gemeinsam auch zu schauen, okay, wo gibt's vielleicht Möglichkeiten der Entlastung, wo muss man vielleicht wirklich auch Dinge sein lassen, weil es einfach zu viel ist. Und das immer in Kombination natürlich auch mit dieser Führungsrolle. Also da auch zu schauen, wo erlebt vielleicht auch die Führungskraft ihre Rolle als belastend oder wo übernimmt sie vielleicht auch zu viel und müsste sich mehr auf das Führen zurückziehen. Also und was an oft sind es ja wirklich so auch Mitarbeiterinnen-Situationen, dass man da auch, also auch wieder so herausfiltert, was genau ist da für die Führungskraft irgendwie schwierig zu managen oder schwierig anzusprechen vielleicht auch oder ja.
Die Anforderungen an Führungskräfte sind ja auch wirklich sehr, sehr hoch genau. und haben sich auch sehr gewandelt. Und jetzt ist natürlich vielleicht manchmal auch schon so dieser Punkt, wo man als Führungskraft sich die Frage stellt, ja, jetzt bin ich eh schon für alles verantwortlich, eben auch für das seelische Wohl meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wo ist denn da eine Grenze? Also wo muss man sich auch als Führungskraft bewusst sein, da ist jede Einzelne selbst verantwortlich für dieses seelische Wohl und wo kann ich als Führungskraft aber durchaus etwas beitragen?
Ja, das ist meine wichtige Frage. Und da geht's ja, also ich kann in der Führungsrolle, dort wo ich Verantwortung habe, ist für das Arbeitsumfeld und für die Arbeitsorganisation und Situation. Die Grenze ist sicher bei privaten Themen und persönlichen Themen. Da ist die einzige, also eine Verantwortung, dass man vielleicht Hilfestellungen, so wie es bei uns die Arbeitspsychologie in vielen Unternehmen gibt, dass man sagt, ich kann den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin da Unterstützung anbieten, aber ich bin nicht für die Bearbeitung oder Lösung zuständig und Führungskräfte sind auch keine Therapeutinnen. Das ist auch immer wichtig. Also darum geht es nicht. Ne? Es geht ja, wenn dann nur so zu erkennen, wenn es vielleicht Veränderungen gibt, ne? Und auch mögliche Hilfestellungen anzubieten. Aber wo die Verantwortung da ist, ist in der Arbeitsorganisation, im Umgang, in der Kommunikation, im Ansprechen miteinander. Aber was dann die Mitarbeiterin daraus macht, also so den Umgang mit der Situation, das bleibt dann jedem in der Eigenverantwortung. Also was ich dann auch aus Dingen mache, das ist dann meine Verantwortung. Und eben für private, persönliche Sorgen oder Themen kann ich als Führungskraft natürlich zuhören, was wichtig ist oder nachfragen oder mal sozusagen das besprechen. Aber es gehört dann auch woanders in weiterer Folge platziert.
Schauen wir uns mal drei Praxisbeispiele an. Also ich gebe dir jetzt einfach mal so Zitate, die vielleicht eine Führungskraft im Gespräch mit euch sagen könnte. Ob so ist, weiß ich nicht. Vielleicht hast du es auch noch nie gehört. Aber ich fange mal an. Erstes Beispiel. Die Führungskraft sagt, ich bin doch kein Therapeut. Ich bin hier, um Ergebnisse zu liefern. Du hast auch vorhin schon erwähnt, man ist kein Therapeut als Führungskraft. Aber manchmal hat man vielleicht wirklich das Gefühl, es bräuchte einen.
Ja, das ist also sehr verständlich, ne? Also es ist einmal wichtig zu sagen, natürlich, das stimmt, ne? Man ist kein Therapeut, keine Therapeutin, das ist nicht die Rolle der Führungskraft. Aber um Erfolg zu erzielen, ist es wichtig, dass es den Mitarbeiterinnen im Arbeitsumfeld gut geht. Das heißt, dass man sich dahingehend wohlfühlt, dass man auch das Beste an Leistung zeigen kann. Das heißt, so Zusammenarbeit, Miteinander, Kommunikation, Arbeitsorganisation, das Arbeitspensum, die Abläufe, das ist schon was, wo die Führungskraft eine Verantwortung und Einflussmöglichkeiten auch hat und eben auch, wenn es um das seelische Thema geht, auch im Gespräch zu bleiben, im Kontakt zu sein, so dieses Interesse für den Menschen zu zeigen. Auch ein bisschen was Privates vielleicht über seine Mitarbeiterinnen zu wissen. Das ist schon auch Führungsverantwortung oder gehört zum gesunden Führen, damit ich auch als Mitarbeiterin das Gefühl habe, ich bin dort, also es interessiert sich wer für mich, ich bin wichtig, ich bin als Mensch auch, zähle als Mensch und dann kriege ich auch, und das sage ich oft auch, oder sagen wir dann oft auch in den Beratungen, dann kriege ich auch das Beste an Leistung. Also wir wollen natürlich, will ein Unternehmen, Führungskräfte wollen Leistung, wollen Ergebnisse, aber das kriege ich, muss man ehrlich sagen, auch am besten, wenn ich mich dahingehend auch entsprechend so an diesem gesunden Führen oder für den Menschen interessiere und auch schaue, dass Erholung gegeben ist, dass es einfach überhaupt möglich ist, gut arbeiten zu können. Also das hat nichts mit Therapeut, Therapeutin zu tun, sondern es geht mehr um dieses, auch so teilweise in der Prävention, dass man schaut, sind die Bedingungen so, dass ich da gut leisten kann und dass ich auch gern dorthin gehe. Ne? So wie bei diesem Anfangsbeispiel, gehe ich gern dorthin, freue ich mich in der Früh oder habe ich schon alle möglichen Beschwerden, wenn ich zum Beispiel nur an meine Arbeit oder an die Führungskraft oder an den Umgang dort oder an das Klima denke.
Das heißt, man soll als Führungskraft sich schon bewusst sein, man sollte Menschen sehr, sehr mögen und vor allem nicht nur die Arbeitskraft sehen, sondern vor allem den Menschen dahinter.
Genau, also manchmal sagt man vielleicht so, das Einzige, was man als Führungskraft nicht lernen kann, ist, dass man Menschen mag oder gern mit Menschen zu tun hat. Vieles der Techniken oder Führungstools kann man sich aneignen oder wenn man möchte natürlich lernen und in der Reflexion da an sich arbeiten. Aber dass ich gern mit Menschen zu tun habe und Menschen mag, das ist schon was, wo man sagt, das wäre gut, wenn man das zumindest mitbringt, ne? Und das ist ein wichtiger Punkt.
Was sagst du, wenn eine Führungskraft zu dir sagt, wenn jemand ein Problem hat, kann er ja eh jederzeit zu mir kommen. Meine Tür steht immer offen.
Ja, das höre ich ganz oft und das ist ja auch per se ein guter Ansatz. Und die Führungskräfte meinen das ja auch gut so. Aber was man halt vielleicht dann manchmal ein bisschen übersieht, es ist halt nicht nur dieses passive, ich warte, dass also jemand kommt, sondern es ist schon Führungsverantwortung auch, proaktiv zu Mitarbeiter, Mitarbeiterin hinzugehen, in die Teams zu gehen und auch nachzufragen, wie geht's dir, woran, weiß ich nicht, arbeitest du gerade, wie läuft's gerade, also einfach hier wirklich aktiv den Kontakt zu suchen, vor allem, weil es ja auch Menschen gibt, die sich einfach schwer tun, vielleicht die eher introvertierter sind, die sich schwer tun, da so von sich aus vielleicht wirklich diese Tür zu betreten. Also ich glaube, beides ist wichtig. Die Tür natürlich immer wieder zu kommunizieren, Leute, kommt, wenn ihr was braucht, ich bin da. Aber auf der anderen Seite dann nicht nur zu warten oder zu sagen, wenn keiner kommt, dann gibt es eh nichts, dann läuft eh alles gut, sondern sich schon immer selber auch ein Bild machen, wie ist es denn wirklich und wirklich aktiv zugehen auf die Mitarbeiterinnen, auf die Teams und nachfragen.
Ein Zitat habe ich noch. Wir haben doch eine tolle Atmosphäre hier. Bei uns wird viel gelacht und wir machen Team-Events. Vielleicht sagt das jemand, der überrascht ist, dass es doch nicht so gut läuft, als man sich das vielleicht wünschen würde.
Ja, das ist ja auch, muss man auch ehrlich sagen, super. Ne? Ist eine wichtige Säule, aber das alleine macht es halt auch noch nicht aus. Ne? Also das heißt, Arbeit hält uns dann gesund, wenn das Miteinander gut passt, aber auch wenn ich gut gefordert bin, weder zu viel noch zu wenig an Arbeitsmenge. Wenn der Austausch gegeben ist, diese Möglichkeiten, und wenn ich auch sozusagen wirklich Freude habe an dem, was ich tue. Und so gesehen ist das ein wichtiger Aspekt, ne? Und das ist schon ich finde das auch eine gute Beobachtung, wenn hier was passiert im Sozialen. Aber die Frage ist trotzdem noch immer, wie geht's den Mitarbeiterinnen mit der Arbeit an sich? Wie geht's in den Teams? Wie werden Konflikte bewältigt? Also das heißt, es ist noch mehr als jetzt, dass man für das Soziale sorgt. Ne?
Und wie erkenne ich denn jetzt als Führungskraft, wie es meinem Team wirklich geht, vor allem auch in Zeiten von Homeoffice, wo vielleicht nicht immer alle da sind und man selbst auch viel unterwegs ist? Wie kann man das?
Ich glaube, es sind so zwei Aspekte. Das eine ist wirklich schon, sich objektiv einen Überblick machen, ob das jetzt mit Befragungen ist, also so, dass man wirklich ins Unternehmen hineingeht mit einer objektiven Messung. Ne? Meistens sind es halt Befragungen oder eben, so wie wir es oft in unserer Rolle machen, in der Arbeitspsychologie externe Gruppeninterviews, also dass man wirklich so oder auch wirklich von extern da auch jemanden dazu holt, um sich ein Bild zu machen und immer wieder so wirklich Stimmungsbilder sich gesamt gesehen abruft. Aber auf der anderen Seite auch, das ist so ein wichtiger Punkt, die Leute selber fragen. Ne? Also regelmäßige, abseits von Mitarbeiterinnen-Gespräche, vielleicht ist es auch möglich, dass man immer wieder dazwischen auch Quartalsgespräche, Einzelgespräche, Teamgespräche dafür nutzt, einfach wirklich auch zu fragen, wie geht's? Aber ehrlich gemeint natürlich und sich auch kurz dafür Zeit nehmen, zuzuhören und eben, wie ich schon gesagt habe, Interesse zu zeigen und nachzufragen. Also ich wäre es nicht anders mitbekommen, außer dass ich nachfrage und von außen auch so Messinstrumente heranziehe. Und was auch vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, ist so beobachten ein bisschen. Gerade wenn wir vom Homeoffice reden, wenn man sagt, man sieht sich vielleicht weniger, dass man halt beobachtet bei zumindest Team, also bei Meetings, dass immer die Kamera eingeschaltet ist und man zumindest so ein bisschen vielleicht ein Gefühl bekommt, wie geht's dem? Wenn jemand zum Beispiel viel gesprochen, also oft in Teams, in Teammeetings eher gesprächig ist und man merkt, er zieht sich mehr zurück oder er redet weniger, dann ist das eine Beobachtung, die ich noch nicht weiß, womit sie zu tun hat. Aber dann wäre es wichtig, zum Beispiel den dann zu fragen, im Anschluss anzurufen und zu sagen, du warst heute so ruhig, alles okay bei dir. Ne? Also das sind so Möglichkeiten, auch wenn ich in der Distanz bin, dass ich halt dann noch mehr vielleicht im Austausch sein muss oder halt wirklich ein bisschen auch beobacht, soweit das geht und nachfrag.
Und beim Beobachten, was können denn da so für Warnsignale sein, dass es jemandem nicht gut geht, dieses Zurückziehen?
Dieser Rückzug im Sinne von, dass man merkt, jemand ist ruhiger, erzählt weniger oder nimmt weniger an irgendwelchen eben sozialen Events teil, wo das sonst aber üblich ist. Also vielleicht ein wichtiger Punkt ist, es geht immer um Veränderungen. Also es gibt ja Menschen, die sind per se ein bisschen, sagen, ich will eigentlich in der privaten Zeit wenig mit der Firma zu tun haben. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man merkt, jemand ändert sich. Ja, das ist so dieser Rückzug oder auch emotional, wenn man merkt, der wird irgendwie gereizter, ein bisschen schnippischer, zynischer vielleicht in seinen Aussagen, auch in Meetings oder überhaupt emotionaler, auch möglicherweise ein bisschen weinerlicher oder in Situationen, wo man das Gefühl hat, das passt jetzt irgendwie auch nicht so zum Anlass. Oder auch, was immer manchmal ein heikles Thema, aber ein wichtiges Thema ist es schon auch, wenn es körperlich sich dann schon zeigt, also auch so anhand von Krankenständen, auch von Kurzkrankenständen, weil man merkt, jemand ist öfters krank oder berichtet immer wieder, er schlaft schlecht oder es tut ihm irgendwas weh. Also wenn man so manchmal auch darauf hört, wie Menschen reden, dann ist auch eine Beobachtung, dass man manchmal mitbekommt, die erzählen ganz oft, dass ihnen irgendwo immer, man hat das Gefühl, immer tut irgendwo was weh. Ne? Das sind auch so Dinge, wo man so ein bisschen hellhörig werden könnte. Und natürlich auch im Team, wenn es Konflikte gibt. Ne? Also wenn jemand sehr belastet ist, dann gibt es manchmal auch Konflikte schon im Team oder so gereizte Stressstimmungen. Also das sind auch vielleicht so Veränderungen und natürlich ein wichtiger Punkt ist die Leistung, ne? Wenn man merkt, jemand verändert sich von der Leistung her, von der auch vielleicht ist, weiß ich nicht, sonst immer pünktlich oder hat Dinge einfach eigentlich immer rechtzeitig fertig oder wird irgendwie unsicherer in seinem Verhalten, fragt öfters nach. Also so, das könnten so Veränderungen im Außen sein, die man beobachten könnte.
Und wie kann man das dann empathisch ansprechen?
Also das Wichtigste ist, es anzusprechen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und da hilft es, wenn man wirklich das, was man beobachtet hat an Veränderungen, anspricht. Also ohne zu bewerten, zu interpretieren. Wir wissen ja noch nicht, womit es zu tun hat. Aber zum Beispiel, weiß ich nicht, früher warst du mehr mit dabei, jetzt sehe ich dich weniger oder bist ruhiger oder ziehst dich da mehr zurück. Und das vielleicht anhand von Beispielen dann auch, woran man das denn beobachtet hat. Ja? Oder auch wenn sich was von der Leistung verändert, dass einfach das, was sich verändert hat, so ein bisschen wie eine Filmszene, wenn man sagt, ich beschreibe nur die Szene ohne meine Interpretation, das ist so das Wichtigste, das anzusprechen mit dem Fokus, ich mache mir Sorgen oder es fällt mir auf, ich mache mir da Gedanken, wie geht's? Man könnte auch nur mal fragen, wie geht's? Und dann könnte aber der andere sagen, warum fragst du mich das? Und dann geht's so drum zu sagen, ja, weil mir das und das aufgefallen ist. Genau, und ich mir da Gedanken mache. Und irgendwann ist auch wichtig, als Führungskraft zu sagen, es ist auch meine Verpflichtung, meine Fürsorgepflicht, auch da wirklich hinzuschauen, vor allem wenn der andere so ein bisschen in den Widerstand geht oder vielleicht sagt, es ist eh alles okay. Es ist da wichtig, als Führungskraft wirklich dran zu bleiben und auch seine Rolle dann nicht zu unterschätzen. Das macht manchmal schon einen Unterschied, wenn es die Führungskraft anspricht oder nachfragt, als wenn es vielleicht oft nur der Kollege oder die Freunde, Freundinnen sind. Also so, ja, es hat schon eine Bedeutung und man ist da oft schon vielleicht Augenöffner, wenn man dranbleibt bei dem Ansprechen, auch wenn nicht gleich der andere das vielleicht so annehmen kann.
Schauen wir nochmal zu den zwei Szenarien vom Anfang. Die eine Person hat Angst vor dem Feedback der Führungskraft, die andere freut sich darauf, ist gespannt. Mhm. Welche Rolle hat dabei die Führungskraft?
Naja, also ich glaube, die Führungskraft hat eine ganz essentielle Rolle in diesen zwei Geschichten. Natürlich hat es immer auch was mit einem selber zu tun, wie ich vielleicht Feedback natürlich aufnehme, aber das meiste hat es damit zu tun, wie Feedback rückgemeldet wird oder auch wie, weiß ich nicht, auch Fehler angesprochen werden, also wie damit umgegangen wird. Wenn man merkt, das ist vielleicht auch sowas in einem Unternehmen so, wenn man da beobachtet, wie ist die Fehlerkultur, ne? Also trauen sich da auch Mitarbeiterinnen oder Teams mal zu sagen, wenn was nicht gut geklappt hat, ja, wie gibt eben sozusagen wichtiger Punkt, wie gibt die Führungskraft Feedback zu Dingen, die vielleicht nicht so gut laufen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es auch Platz für positive Rückmeldungen. Ne? Also das ist ja auch ganz wichtig, dieses Stärken und Dinge hervorheben, die gut laufen. Das ist was auch immer in der Beobachtung in Unternehmen oder in Teams oft zu kurz kommt. Ne? Man ist dann so fokussiert auf das, was vielleicht nicht so gut läuft und was noch verbessert gehört und verliert dann immer mehr aus dem Blick die Dinge, die schon gut laufen, die gut gelingen, die Stärken sind. Und das ist schon was viel ausmacht, wie weit der andere sich natürlich auch auf Feedback freut, ob das ausgeglichen ist, dass ich immer wieder auch höre, was gut läuft und was ich gut mache oder was mich auszeichnet. Und eben wie konstruktiv auch Feedback, wenn was einmal vielleicht nicht gut läuft, gemeldet wird. Ja, und das ist immer wichtig, dass es so lösungsorientiert ist, ne, dass man sachlich die Dinge rückmeldet eben und nicht die Person angreift und auch gemeinsam dann schaut, okay, wie kann man es denn verbessern, verändern und da auch dranbleibt. Ne? Und so, ich glaube, man merkt das auch als Mitarbeiterin, wenn die Führungskraft wirklich so einen Wunsch hat, den anderen weiterzuentwickeln. Also wenn man sagt, dass ich möchte, dass du dich da weiterentwickelst, dass deine Stärken gestärkt werden. Ich sehe, was du kannst und habe Freude daran. Ne? Und das ist sicher auch was rüberkommt, dass wenn ich bestraft wäre, ne, oder dann irgendwie vielleicht noch angeschnauzt wäre, wenn irgendwas nicht gut funktioniert oder wenn ich ständig nur höre, was ich alles nicht kann und nicht schaffe und was noch nicht fertig ist. Also wenn dieses positive Gute zu kurz kommt, dann macht das natürlich, das ist sowas, was viele berichten, ich höre einfach zu wenig bis gar nicht über das, was gut ist. Ja.
Und passiert es dann nicht manchmal auch, dass dann vielleicht die Führungskraft eher das gar nicht so offen anspricht, wie du es jetzt gesagt hast, sondern so ein bisschen mit einem fast passiv-aggressiven Verhalten, wenn man zum Beispiel merkt, die Führungskraft macht dann das eh selbst, weil es vielleicht das Gefühl hat, naja, das Ergebnis passt so nicht, muss ich mich selbst drum kümmern. wo wir wieder bei dem sind, was du am Anfang gesagt hast, dass Führungskräfte natürlich auch manchmal dann schon gar nicht mehr wissen, wohin mit den To-Dos und wie sie selber mit dem Druck umgehen. Und dass man da vielleicht auch lernt, eben das, wie du es gerade erklärt hast, das Interesse daran hat, den Menschen, die Person weiterzuentwickeln,
genau.
dauert vielleicht manchmal länger, als wenn man selber macht, aber am Ende sind beide glücklicher, oder?
Ja, das ist oft so, was man manchmal vergisst, wenn ich natürlich, das kostet Zeit, ne, so dieses den anderen vielleicht weiterentwickeln oder auch beim Delegieren oder beim Abgeben von Aufgaben, dass man sagt, das ist natürlich aufwendiger am Anfang. Aber langfristig ist es natürlich eine Chance, dass ich was wegbekomme auch und dass der andere sich weiterentwickeln kann, weil das, was schon oft passiert ist, wenn viel dann so bei der Führung bleibt, auch wenn sie es, manchmal meint sie es ja auch gut und möchte das Team oder die Mitarbeiterinnen irgendwie schonen oder schützen und übernimmt viel. Manche sind irgendwie, denken sich, mache ich selber, bevor ich es weitergebe, weil es nicht so gut gemacht wird. Aber damit wird der andere immer passiver. Also das heißt, wir gerade als Führungskraft ist, glaube ich, wichtig im Blick zu haben, was hat mein Verhalten für eine Konsequenz auch fürs Team. Ich bin ja nicht nur Beobachter im Team, sondern ich bin ja Mitspieler. Und wenn ich sozusagen so agiere, dann macht das was auf Dauer auch mit den anderen. Und wenn der andere das Gefühl hat, die traut mir nichts zu oder die glaubt, sie kann es eh besser als ich oder ich wäre einfach nur, eben, man kriegt irgendwie immer nur so das Negative, dann wird der andere natürlich auch unsicherer, passiver, macht wirklich mehr Fehler, zieht sich mehr zurück, übernimmt auch weniger Verantwortung. Also das heißt, ich werde dann oft in meinem Vorurteil bestätigt als Führungskraft und vergesse aber, dass ich selber was auch dazu beitrage. Und das finde ich so ein wichtiger Punkt in der Führungsrolle, wirklich diese Selbstreflexion, dass man immer sich auch mit betrachtet, was ist mein Beitrag, wenn ich im Team irgendwie vielleicht auch Veränderungen oder bei Einzelnen irgendwelche Probleme beobachte, dass man auch immer ein bisschen mitdenkt, okay, was könnte ich dazu beigetragen haben? Unbewusst oft natürlich, also man macht das jetzt selten, wenn man irgendwas Böses will oder absichtlich, ne? Gehe ich einmal davon aus.
Schwierig wird es immer dann, wenn der Druck groß ist und wenn vielleicht Zeiten sind, wo einfach die wirtschaftliche Situation schwierig ist, wo ganz viele Deadlines gleichzeitig rufen. Wie kann denn eine Führungskraft gerade in solchen herausfordernden Zeiten sowohl auf das Wohl der Mitarbeitenden als auch auf das Unternehmen an sich achten?
Ja, es ist also im Endeffekt beides wichtig, ne? Aber vielleicht noch wichtiger, wenn es im Team und bei den Mitarbeiterinnen nicht gut läuft, dann ist es auch fürs Unternehmen nicht hilfreich und zielführend. Also so gesehen ist es schon da auch wichtig, wirklich so von der Haltung her klar zu sein in den gerade wenn Druck da ist, dass man sagt, man trifft klare Entscheidungen, man setzt Prioritäten, man setzt sich mit dem Team auch zusammen und sagt, was geht und was geht auch nicht. Das heißt, was müssen wir jetzt vielleicht auch lassen, wenn gerade viel Druck ist. Ja? Also diesen Mut zu Entscheidungen zu treffen und klar zu priorisieren, aber nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern wirklich so gemeinsam. Das ist sicher ein wichtiger Punkt und einfach genau das, was wir jetzt schon so ein bisschen besprochen haben, dieses Nachfragen, wie geht's, was läuft gut, was läuft weniger gut, vielleicht engmaschiger sich auch da auszutauschen. Das ist ganz wichtig, gerade wenn es irgendwie stürmisch und stressig ist und halt auch ein bisschen Platz zu lassen, vielleicht für Emotionen, ne, so die auch hereinzuholen im Sinne von eben dieses abzuholen, wie gerade die Stimmung ist und wie es geht. Und immer wieder gerade in solchen Situationen das Positive, das, was gut gelingt, das, was gut läuft, das, was schon geschafft ist, einfach auch hereinholen, auch zur Motivation und vor allem, dass man das nicht aus den Augen verliert. Aber ich glaube wirklich so dieses oft auch dann zu sagen, alles geht nicht. Wir können, also es ist ja oft so die Situation, weniger Personal, gleiche Arbeit. Das ist das, was ich öfters jetzt so auch erlebe. Und dann soll alles weiterlaufen wie vorher, ne? Und wie soll, das ist ja eigentlich unmöglich. Und das, glaube ich, so dieses anzuerkennen auch, dass Führungskräfte dann sagen, mir ist klar, das kann sich nicht ausgehen. Ne? Also schauen wir, wie gehen wir damit um, dass wir trotzdem Erfolg oder unsere Ziele oder halt irgendwie die Leistung erreichen. Aber es kann nicht dieselbe Leistung sein wie davor. Also es muss irgendwo, müssen diese Abstriche gemacht werden. Und da diesen Weg irgendwie zu gestalten, das ist schon was ganz erleichternd wäre für viele Mitarbeiterinnen. Allein nur dieses Bewusstsein, dass die Führung das auch sieht und dass man da einfach gemeinsam Klarheit und Entscheidungen trifft und Prioritäten setzt. Ja.
Und hast du auch für die Führungskraft selbst Tipps, wie man dann in solchen Situationen damit umgehen kann, dass man auch noch auf sich selbst achtet? Weil es das eine ist, das Team zu motivieren, zu stärken, zu führen. Aber welche Rolle spielt denn das Selbstführen?
Ja, man sagt ja so, gesunde Führung beginnt bei einem selber. Ne? Also wenn sozusagen ich auf mich nicht natürlich da auch gut schaue, dann kann ich auch nicht logischerweise nicht gut führen oder auch nicht gut für die anderen da sein. Also so diese Selbstfürsorge im eigenen, diese Vorbildwirkung, die man da auch hat. Also das heißt, wie gehe ich selber mit Druck und Stress um? Wie weit achte ich auch bei mir selber auf Erholung und Ausgleich und auch einmal Zeiten, wo ich nicht in der Arbeit bin? Ne? Also so auch dieses Thema Erreichbarkeit und wann werden E-Mails geschrieben? Also da auch darauf zu achten, dass das nicht einreißt, dass man dann einfach immer außerhalb der Arbeitszeit oder am Wochenende, das kann schon mal vorkommen, aber es geht so ein bisschen wie ist denn halt, wie ist es im Normalfall, ne? Wie wird so gelebt? Also das sind so ganz wichtige Dinge, die so beidseitig sind. Einerseits geht es um diese Vorbildwirkung, wo das, glaube ich, dann auch ganz wichtig ist, wenn man da gut schaut, weil das ist etwas, was sich dann andere auch abschauen. Und auf der anderen Seite tut es mir selber auch gut, wenn ich mich da gut versorge, weil ich sonst auch nicht gut andere natürlich versorgen und mich sorgen kann. Also abgesehen von der Leistung. Also das wären wichtige Punkte.
Und dann gibt's noch Situationen, da wird's besonders schwierig, vor allem fürs gesamte Team, nämlich dann, wenn es mal zu einer Kündigung kommt oder kommen muss. Wie schafft man denn das, dass man dann aber trotzdem wieder eine angenehme Atmosphäre schafft? Weil ich denke mal, da ist zuerst mal viel Angst und Unsicherheit. Wie geht man da als Führungskraft
vor? Also das Wichtigste ist, dass man nicht gleich möchte, dass alles wieder gut ist, ne, sondern dass man dem Platz gibt. Also das ist sicher mal der erste Schritt, diesen Emotionen auch Platz gibt und da auch wirklich einmal nachfragt, wie geht's euch damit? Was gibt's für Gedanken dazu? Was gibt's für Ängste? Vielleicht auch schon Ängste, die man schon weiß oder spürt, ne, so auch aussprechen, dass man sagt, ich könnte mir vorstellen, einige denken sich, bin ich vielleicht der oder die Nächste. Also so das auch aussprechen, das zu verbalisieren und nachzufragen. Und das ist schon wichtig, den Platz zu geben. Weil wenn ich einfach drüber gehe, dann kommt es, also wenn es da ist, dann kommt es irgendwie anders oder zeigt sich in anderen Facetten. Oder es gibt dann irgendwie Konflikte oder genau. Also das ist wichtig, dem Platz zu geben und im zweiten Schritt dann wirklich so gemeinsam auch da zu schauen. Da sind wir wieder bei dem anderen Thema, was ich schon angesprochen habe, wenn es jetzt weniger Personal zum Beispiel ist und gleiche Arbeit, also da auch wieder das Thema anzusprechen, wie gehen wir damit um und da gemeinsam halt auch nach Lösungen zu suchen und vielleicht ein bisschen in solchen Phasen dann manchmal mehr den Fokus auf wieder so Team-Events oder soziale Geschichten legen. Das Positive auch hier gilt es wieder halt reinzubringen, die Dinge, die gut laufen gerade oder die gut sind oder die gerade gut gelingen. Und auf alle Fälle, also was, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt ist, was oft viele Mitarbeiterinnen vermissen, diese Klarheit und Transparenz und soweit es halt geht, auch Ehrlichkeit, wo man gerade steht. Ne? Also auch wenn man manchmal sagt, man kann vielleicht über Dinge noch nichts sagen, aber dass man einfach halt ehrlich ist und sagt, ja, ich, manchmal ist vielleicht wirklich besser auch zu sagen, es gibt oder es werden noch Veränderungen kommen, ich kann es aber noch nicht genau sagen. Ist vielleicht oft manchmal hilfreicher, als so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Weil die dann zurückbleiben, die haben das ja dann beobachtet, wie da umgegangen wurde im Vorfeld. Ne? Also das muss man sich ein bisschen überlegen, was da vielleicht für eine gute Strategie ist, weil eben die anderen bleiben ja dann und haben ja beobachtet, wie wurde denn umgegangen und kommuniziert im Vorfeld. Ne? Und wenn es da eher unehrlich ist oder unehrlich erlebt wird, dann ist das manchmal auch wird das Vertrauen erschüttert. Ne? So.
Nehmen wir jetzt mal an, eine Führungskraft entscheidet jetzt, dass sie ab morgen das Team gesund führen möchte. Was können denn da so die ersten Schritte sein?
Naja, sich selber mal mit dem Thema, das ist mal der erste wichtigste Schritt, also sich wirklich da auch selber zu sensibilisieren, zu schulen, was ist das überhaupt, gesunde Führung? Und der zweite Schritt, glaube ich, ist dann wirklich auch nicht im stillen Kämmerlein sich Dinge zu überlegen, sondern auch gemeinsam mit dem Team und auch nachzufragen, wirklich so nach dem Motto, was läuft gut bis jetzt oder was ist das, was ihr hier als gesund erlebt? Was jetzt vielleicht, weiß nicht, wenn davor schon Führung, eine Führung da war oder man selber jetzt sagt, man möchte etwas verändern, dass man sagt, was ist das, was bisher war, was ist da gut gelaufen Und die zweite wichtige Frage, was ist weniger gut gelaufen? Was braucht ihr, um euch hier gesünder zu fühlen oder das Gefühl zu haben, besser leisten zu können? Also diese Frage einfach wirklich mit dem Team gemeinsam auch zu stellen. Dann ist auch ein wichtiger Punkt wirklich so dieses Thema Wertschätzung im Sinne von auch positive Dinge aussprechen, die gut laufen. Ne? Also sich da wirklich einmal hinzusetzen und zu überlegen, was schätze ich an meinem Team, an meinen Mitarbeiterinnen, was läuft da gut, wofür bin ich da dankbar auch und das auch dann zu kommunizieren. Also wirklich so das in den Fokus auch zu bringen, das sind sicher mal so wichtige erste Schritte. Also um da auch, aber ich glaube wirklich so dieses gemeinsam auch zu besprechen, weil wir wissen ja nicht, was die anderen brauchen. Ne? Also das heißt, nicht nur immer, also das auch, ich finde auch in der Führungsrolle erleichternd, nicht für den anderen zu denken, sondern halt wirklich nachzufragen. Ne?
Da wissen wir schon die ersten Schritte. Und jetzt habe ich noch ein paar, also drei so Aussagen mitgebracht. Vielleicht sind es Gerüchte, Mythen, vielleicht ist auch was dran. Wir fragen dich einfach mal.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Psychische Belastung am Arbeitsplatz entsteht vor allem durch zu viel Arbeit.
Also das würde so jetzt nicht stimmen. Es kann sein, aber nur die Arbeitsmenge allein ist nichts, was jetzt belastend ist. Das kann ja manchmal sogar sehr bereichernd sein und herausfordernd sein, wenn man gut und viel zu tun hat. Also es geht immer wirklich um diese Themen, wie viel Zeit habe ich dafür, wie sind die Ressourcen, wie schaut es mit den Erholungsmöglichkeiten aus, wie ist eben diese Führungskultur im Sinne von werden Entscheidungen getroffen. Genau, also es geht um mehr als nur um die Arbeitsmenge. Genau.
Mhm. Führungskräfte, die zu nett sind, haben im Job nichts verloren.
Auch das stimmt so nicht, ne? Weil das kommt so ein bisschen aus einer alten vielleicht Führungskultur, so wo nett irgendwie, wo man früher gesagt hat, man ist irgendwie autoritär und nett hat hier nichts verloren. Und jetzt haben wir die Frage, wie nett definiert wird, ne? Wenn's, also ich glaube, es kann, also wichtig ist, es ist beides, ne? Ich kann fürsorglich und respektvoll und freundlich sein, aber trotzdem, und das ist wichtig, klar in den Entscheidungen, gehe Konflikte an, treffe Entscheidungen. Ne? Also das heißt, nett kann manchmal auch sein, ich bin so ein bisschen konfliktscheu und treffe keine Entscheidungen und will niemandem irgendwie zu nahe treten, dann ist nett auch wenig hilfreich. Ne? Also ich glaube, es ist so beides, diese Kombination, auch den Mut zu haben, unangenehme Dinge anzusprechen, das kann ich trotzdem kann ich nett und freundlich und respektvoll sein, aber klar in meiner Haltung und mutig auch im Ansprechen von Konflikten zum Beispiel.
Und wenn das Team gut performt, läuft es auch gesundheitlich rund?
Das ist auch so ein Irrglaube, weil, und das erlebe ich immer öfters, weil es ja oft so ist, dass die Mitarbeiterinnen, gerade wenn die manchmal diese Ressourcen knapper wären, versuchen ja alles, um weiter zu leisten und machen oft wirklich das Unmögliche möglich. Und wenn ich jetzt mich nur auf den Output konzentrieren würde, dann hätte ich das Gefühl, wow, super, es läuft, ne? Aber man schaut dann, und das ist das Wichtige wieder in der Führungsrolle, immer dahinter zu schauen, wie läuft es denn und wie schaffen die das und wie geht es denen dabei. Und deswegen ist nur performen, das wäre so ein bisschen wie wenn ich im Auto nur den Tachometer, also nur die Anzeige habe, aber nicht weiß, wie weit ist der Motor schon erhitzt. Ne? Also wenn ich nur schaue, wie bin ich unterwegs, aber nicht schaue, wie geht es dem Motor und wie heiß ist der schon gelaufen. Also so gesehen auch kein Kriterium.
Dann sind wir schon am Schluss bei unserem Rezept, das du uns bitte jetzt verschreibst. Und zwar keine Pille, keine Salbe, sondern eben eine Handlung, die jede Führungskraft ab heute, ab morgen in den Alltag einbauen kann, um etwas zur Gesundheit von sich selbst, vom Team beitragen zu können. Was wäre da?
Das Rezept.
Ja, vielleicht wirklich, ich bleibe so ein bisschen bei dem positiven Blick, dass man sich so Zeit nimmt, für sich selber so zurückzublicken. Am Ende des Tages auch so, was ist heute gut gelaufen? Was habe ich Gutes erlebt? oder Positives erlebt und auch so mit dem Blick dann wieder eben auch aufs Team, auf die Mitarbeiterinnen. Was ist dort, was schätze ich an den Mitarbeiterinnen, an meinem Team? Was ist gut gelaufen? Wo sind wir gut unterwegs? Also ich glaube, so dieser positive Muskel im Gehirn, der ist oft manchmal vernachlässigt oder zu wenig trainiert, sagen wir so. Und das ist vielleicht wirklich eine gute Übung für einen selber auch, um sich da mehr in dem Optimismus zu stärken und in diesem positiven Blick und damit auch natürlich in einer anderen Emotion. Und man kann damit viel auch dem Team und den Mitarbeiterinnen geben, um die zu stärken und eben sie zu stärken, auch an sich mehr zu glauben, ne? Und da dieses Positive auch mehr zu üben. Also das ist vielleicht so eine leichte oder leicht, aber eine kleine Übung, die viel bringen kann, wenn man das mehr in den Fokus rückt. Also abseits von vielen anderen Dingen natürlich, aber vielleicht so damit einmal zu starten und sich wirklich, ja, sich zeigen auch im Team. Ja.
Liebe Regina, vielen, vielen Dank. Da waren so viele wertvolle Inputs drinnen. Und dir wünsche ich weiterhin auch viel Freude bei deiner Arbeit und bei dem, was du machst. Vielleicht haben wir dich auch bald wieder mal bei uns im Podcast. Ich hätte nur so viel mehr Fragen an dich. Dankeschön.
Ja, ich sage vielen Dank. War wirklich sehr, sehr spannend auch. Dankeschön.